Domradio hier am Wahlsonntag. Heute sind wir, das Volk, aufgerufen, über unsere Volksvertreter abzustimmen. Wahlen als Grundpfeiler der Demokratie, ganz, ganz wichtig. Im Vatikan, da sieht die monarchische Verfassung Wahlen nicht vor. Hier bestimmt der Papst. Ulrich Nersinger ist am Telefon, unser Vatikan-Experte. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Ja, es geht aber auch anders, denn Sie erzählen uns heute die Geschichte von einer beinahe Skandalwahl mit tödlichem Ausgang. Hui, Mitte des 19. Jahrhunderts, da zeigte ein Papst im alten Kirchenstaat demokratische Anwandlungen. Was war da los?
Ja, das war die Wahl von Papst Pius dem 9., der 1846 gewählt wurde, nachdem es im Kirchenstaat da durchaus sehr rigide zuging. Und man hatte den Kardinal Mastai Ferretti gewählt, und die Mastai Ferretti, also die ganze Familie, aus der der Papst kam, galt als sehr liberal. Es gab in Rom ein geflügeltes Wort, das sagte, im Hause Mastai Ferretti sind sogar die Katzen liberal. Und die Wahl dieses Papstes war an sich schon so ein kleiner Skandal, weil das natürlich auch die europäischen Monarchien so etwas in Schrecken versetzt hat. Also gerade Fürst Metternich war also entsetzt, dass man so einen liberalen Papst, obwohl der Papst, man kann ihn gar nicht so als unbedingt liberal bezeichnen, aber er hatte doch sehr liberale Gedanken und war sehr fortschrittlich und hatte dann auch initiiert in seinem Pontifikat, also was die weltliche Herrschaft anging, also über den Kirchenstaat, doch sehr liberale, ja so ein bisschen in Demokratie gehende Anwandlungen.
Ja, was war das genau? Also was für eine Demokratie hatte Pius der IX. Da im Sinn?
Ja, er merkte ja, dass er in Italien, dass er sich einte, doch sehr auf Begeisterung stieß. Zum Beispiel, also als er das erste Mal den Quirinalspalast verließ, war er erst erschrocken. Als die Kutsche das Tor verließ, sah er, wie junge Männer herbeiströmten und die Pferde ausspannten aus der Kutsche. Zunächst war man erschrocken, aber dann sah man, dass die Leute, diese jungen Burschen, dann den Papst mit ihrer Muskelkraft durch die Stadt Rom zogen, die Kutsche. Also das zeigt, dass das Volk durchaus so einen Wunsch hatte. Und der Papst hat dann verschiedene Maßnahmen gesetzt. Er hat zum Beispiel zwei Kammern errichtet. Die eine Kammer ernannte er und die zweite Kammer hat er dann wählen lassen. Mit einem Ministerpräsidenten dann auch an der Spitze des Staates, also an der Spitze der Regierung. Das war für die damalige Zeit doch etwas ganz Besonderes im Kirchenstaat. Und er hat eine ganze Reihe von Reformen sowohl im kommunalen Bereich als auch im politischen Bereich durchgesetzt, ne? Bis es dann natürlich auch doch zu einem klar kann man nicht sagen, doch zu sehr großen Schwierigkeiten kam.
Ja, genau. Also bis hierhin würde ich mal sagen, soweit alles gut. Aber dann gab es eben dramatische Entwicklungen. Was war das?
Ja, natürlich sah sich der Papst dann doch immer größeren Forderungen gegenüber. Also es gab doch sehr viele Kräfte im Kirchenstaat in Italien, die mehr verlangten, die dann also auch neue Reformen verlangten, die also weit über das, was Pius der IX. Vorhatte, hinweggingen. Dann war natürlich vor allen Dingen die Idee dieser Revolutionäre, können wir sie ruhig nennen, dann, dass der Papst sich an die Spitze derjenigen setzen sollten, die also Fremdherrschaft im Kirchenstaat beenden sollten. Es gab hier Einfluss von Österreich-Ungarn vor allen Dingen. Und sie wollten den Papst auch zum Krieg überreden gegen Österreich. Und da hat der Papst gesagt, das kann er als katholischer Monarch nicht. Und er musste dann einiges immer mehr wieder zurückstecken. Und dann kam es aber zur Revolution im Kirchenstaat 1849 so heftig, dass also sein Regierungspalast, wo er ja meistens residierte, nicht im Vatikan, sondern im Quirinalspalast, dann belagert wurde und er drohte gestürmt zu werden. Und im letzten Augenblick gelang es dem Papst, aus dem Palast zu fliehen nach Gaeta, also ins Neapolitanische.
Also er war da durchaus in Lebensgefahr in dem Moment, oder?
Ja, weil er vorher hatte auch gesehen, dass sein Ministerpräsident Pellegrino Rossi ermordet worden war, als er das Regierungsgebäude in Rom betreten wollte. Und er musste fliehen und der bayerische Gesandte hat ihm dann also mit einigen Tricks, also fast, es ist wirklich eine abenteuerliche Flucht gewesen, dann ins Neapolitanische gebracht hat.
Wenn wir mal auf das Hier und Jetzt gucken, wie viel Demokratie steckt heute im Vatikan, beziehungsweise könnte in Zukunft im Vatikan stecken?
Ja, also was den Vatikanstaat an sich betrifft, da gibt es nur einige Möglichkeiten. Wir haben ja gesehen, dass der Papst jetzt auch eine Frau als Regierungschefin ernannt hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Aber natürlich, was die gesamte Verfassung angeht, bleibt natürlich alles bei der monarchischen Verfassung. Das geht nicht anders, auch vom Selbstverständnis der Kirche, des Papsttums her. Aber es ist durchaus einiges, glaube ich, noch möglich, einiges durchzusetzen. Und da gibt es durchaus, glaube ich, so einige Lichtblicke, die man sehen kann. Aber es ist natürlich so, der Vatikanstaat kann man schlecht mit dem alten Kirchenstaat vergleichen. Weil der Vatikanstaat hat heute eigentlich mehr oder weniger die Funktion, die Unabhängigkeit des Heiligen Stuhls, also des Papsttums, zu sichern. Und da hat ja auch mehr oder weniger keine geborenen Staatsmitglieder mehr. Ist er in dem Sinne keine Nation. Also er ist eigentlich ein Hilfsmittel, um die Unabhängigkeit des Heiligen Stuhls zu wahren.
Das sagt Ulrich Nersinger hier bei uns im Domradio, unser Vatikanexperte. Wenn auch Sie mal etwas wissen möchten zu Hintergründen, Menschen oder Geschichten aus dem Vatikan, schreiben Sie uns gerne eine Mail an info@domradio.de. Herr Nersinger, besten Dank, schönen Sonntag.
Ja, sehr gern, gleichfalls.